Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Liebe Gemeinde, der erste Brief des Apostels Paulus an die Korinther zählt zu den eher bekannten Bibeltexten. Wer denkt ja nicht an den Lobpreis der Liebe im 13. Kapitel, der gerne als Spruch zu Hochzeiten oder zur Konfirmation verwendet wird. Nun bleiben aber Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber unter ihnen ist die Liebe. Der erste Korintherbrief hat aber noch wesentlich mehr zu bieten. So stammt die Jahreslosung für das neu begonnene Jahr 2024 aus dem Schlusskapitel, ich zitiere: Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und so trifft es sich gut, dass der Predigttext für den heutigen Sonntag in diesem Zusammenhang passt. Er steht im ersten Kapitel des Briefes an die Korinther. Ich lese die Verse 26 bis 31. Ich verwende die neue Luther-Übersetzung. Seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen. Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er seine Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und was gering ist vor der Welt und verachtet ist, das hat Gott erwählt, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, auf das sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde durch Gott und zur Gerechtigkeit und Heiligung und zur Erlösung, auf das gilt, was geschrieben steht. Wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Liebe Gemeinde, Korinth hat im Leben und Wirken des Apostels Paulus eine zentrale Bedeutung. Sie war Endpunkt und Ziel seiner zweiten Missionsreise. Wir erinnern uns, die erste Reise führte ihn in das anatolische Hinterland seiner Heimatstadt Tarsus, die in der Landschaft Kilikien an der südlichen Mittelmeerküste der heutigen Türkei liegt und damals bei einem inzwischen nicht mehr bestehenden Zugang zum Meer eine bedeutende Handelsstadt war. Auf seiner zweiten Missionsreise setzte er von der heutigen Westtürkei aus der Landschaft Troas über das Ägäische Meer in die Provinz Makedonien über. Er begründete die Gemeinde in Philippi. Man kann immer noch das imposante Ruinengelände besichtigen und zog weiter nach Thessaloniki. Wir kennen die Briefe an die beiden Gemeinden. Sie zählen zu den ältesten Zeugnissen im Neuen Testament. Er machte der Folgestation in Athen. Wir kennen die beeindruckende Rede des Paulus auf dem Areopag, wo er aussagte: Gott ist nicht ferne von einem jeden von uns. Das war im Übrigen die Jahreslosung des Jahres 1998. Nachzulesen der Apostelgeschichte im Kapitel 17. Im nächsten Kapitel der Apostelgeschichte erreicht er endlich, wahrscheinlich im Jahre 50, Korinth. Aber warum Korinth? Korinth wählte aus vielen Gründen als Standquartier. Zum einen war sie die Hauptstadt der römischen Provinz Achaia. Hier liefen also die Kommunikationsstränge zusammen. Somit war die Versorgung mit Nachrichten gewährleistet. Und Paulus konnte leicht seine Botschaften versenden. Zudem war Korinth eine wichtige Handelsstadt. um den langen und gefährlichen Seeweg um den Peloponnes abzukürzen, wurden die Schiffe, die zwischen Ost und West Waren transportierten, in den entsprechenden Seehäfen entladen, um auf der anderen Seite des Isthmus die Waren wieder in Schiffe umzuladen. Dabei wurden die Handelsgüter oft auch in der Stadt Korinth feilgeboten. So nimmt es nicht Wunder, dass sich hier ein bunt gemischtes Volk ansiedelte: Kaufleute, Seeleute, Händler für Schiffsbedarf, Wirtsleute, Prostituierte. Und natürlich jede Menge Sklaven, denn einige Schiffe wurden auf einer Rollbahn zum anderen Ufer gezogen. Und so setzte sich die Gemeinde aus den unterschiedlichen Volksgruppen zusammen. Aber viele stammten aus den unteren Schichten der Gesellschaft, also Menschen, die nichts oder nicht viel besaßen und die in den traditionell griechischen, römischen Kulten selten zu finden waren. Und gerade an sie wendet sich unser Text. Und dieser steht am Anfang des ersten Korintherbriefes. Im ersten Kapitel stellt sich Paulus mit seiner Mission vor. Er betont mehrfach, dass er nicht eine neue Weisheit verkündigt, sondern nur die Botschaft von Jesus Christus weitertragen möchte. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Unmittelbar vor unserem Text findet sich eine weitere, sehr bekannte Passage, die im Übrigen Predigtext am fünften Sonntag nach Trinitatis ist. Ich zitiere den Schlüsselsatz: Während die Juden Zeichen fordern und die Griechen Weisheit suchen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten. Für die Juden ein Ärgernis, für die Heiden eine Torheit. Nach diesen vorbereitenden Ausführungen wendet sich Paulus mit unserer Textstelle an die Gemeinde selbst. Und dort ging es wohl drunter und drüber. Offenbar sah sich Paulus genötigt, nach seinem immerhin 1,5 Jahre dauernden Aufenthalt sich wieder an die Mitglieder der von ihm betreuten Gemeinde zu wenden. Man kann sich vorstellen, was damals los war. Bei so vielen verschiedenen Gemeindemitgliedern gab es Streitigkeiten um den Rang, vor allem aber um die Deutungshoheit der überlieferten Texte und Berichte. Und, wie so oft, drohten die Schlechtergestellten unter die Räder zu kommen. Die Gebildeten, also die in der klassischen Rhetorik Geschulten, beanspruchten für sich einen Führungsanspruch. Den haben sie ja, wie die Kirchengeschichte zeigt, dann auch langfristig leider durchsetzen können, als hierarchisch aufgebauten Klerus. Paulus setzt aber dagegen. Er zerpflückt die Argumente der angeblich so viel Wissenden. So lesen wir im Vers 27. Nicht viele Vornehme sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit sie die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Die Stoßrichtung ist also klar. Es sind die Schwachen, die Benachteiligten, die Unterdrückten, die in den Vordergrund gestellt sind. Die Weisen nach dem Fleisch, die im Vers 26 bloßgestellt werden, sind offenbar nichts als Adressaten der Botschaft gemeint. Ihre Weisheit und ihre Kenntnisse sind nichtig. Oder, wie es Kohelet im Alten Testament ausdrückt, ein Haschen nach Wind. Es mögen sich die Mitglieder der Gemeinde einmal umsehen. Es finden sich nicht viele von diesen Wichtigtuern, aber zahlreiche Unterprivilegierte. Wenn ich mich hier und in meiner Heimatgemeinde umschaue, ist die heutigen Tage anders. Ich habe früher über den Kirchenvorstand meiner Heimatgemeinde, der Christusgemeinde Eberstadt, gewitzelt, dass der häufigste Vorname Doktor ist. Und gerade diesen Gebildeten hat Paulus in das Stammbuch geschrieben, dass sie auf die scheinbar Geringen der Gemeinde achten sollen. Denn diese hat Gott als wichtigste Adressaten seiner Botschaft ausersehen. Das steht in einer guten Tradition der Bibel. Schon im Ersten Testament wird darauf geachtet. In meiner Zeit als Assistenzarzt am psychiatrischen Krankenhaus Philipshospital tagten wir wöchentlich im Konferenzsaal, in dem die Stiftungstafel des Krankenhauses, das immerhin im Jahre 1535 gegründet wurde, hing. Und an dieser Tafel ist unter anderem der Bibelvers aus dem Buch der Sprüche Salomonis vermerkt. Beraube den Armen nicht, wo er doch arm ist, und unterdrücke ihm nicht im Tor. Kleiner Kommentar, gemeint ist der Gerichtsort. Denn der Herr wird sich seiner Sache annehmen und wird den Untertreter untertreten. Und vergessen wir nicht, die Weihnachtsbotschaft wendet sich zuerst an die Hirten, also die Menschen, die am untersten Rang in der Hierarchie der Gesellschaft standen. Die reichen Magier aus dem Morgenland kamen aus eigenem Antrieb. Und Jesus wandte sich stets an die Schwachen, die Benachteiligten, die Unterdrückten. Und vergessen wir nicht, an die Kinder, die neben den Alten zu den Mitgliedern der Gesellschaft zählen, die besonderer Fürsorge bedürfen. Liebe Gemeinde, dieser Text ist eine Warnung an die, die sich als Besitzstandswahrer verstehen. Die meinen, mit ihrem Wissen alles erklären zu können. Also auch an Menschen wie mich, der ich ebenfalls mit akademischen Ehren ausgestattet bin. Alles, was wir und ich wissen, ist nichts gegen das, was uns von Gott durch Jesus Christus verkündigt wird. Es ist, wie Paulus einige Kapitel später ausdrückt, Stückwerk. Im 13. Kapitel bringt es zum Ausdruck: Denn jetzt sehen wir alles in einem Spiegel, in rätselhafter Gestalt, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen Stückwerk, dann aber werde ich ganz erkennen, wie ich erkannt worden bin. Und so kommt Paulus zum Schluss: Nichts an dem, was wir wissen und können, zählt bei Gott. Alles, was wir erreicht zu haben meinen oder wie wir uns für bedeutend halten, ist nichtig. Das Einzige, was zählt, ist das Vertrauen auf Gottes Zusage und auf seine Gnade und auf seine Barmherzigkeit, wie es uns durch Jesus Christus verkündigt wurde. Und so dürfen wir die Schlussworte unseres Textes verstehen, die im Übrigen aus dem Buch des Propheten Jeremia übernommen wurden. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Halten wir uns also daran. Seien wir stolz auf uns und vor allem nicht auf das, was wir scheinbar erreicht haben oder zu sein scheinen. Sondern freuen wir uns über die frohe Botschaft, die uns zu Weihnachten verkündigt wurde. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.